ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, dann kennen wir zwar den Menschen, aber nicht den Menschen hinter dem Menschen. Und dafür gibt es diesen Podcast. Freut euch in dieser Folge so richtig dolle auf Cornelia Funke.
Talk mit Thees.
Ich glaube, Geschichten schulden es den Kindern, ihnen die Wahrheit über die Welt zu sagen. Sonst erwischt sie die Wahrheit irgendwann wirklich brutal. Und dann sind sie auch nicht vorbereitet. Es gibt so einen schönen Satz, den mal ein Freund von mir gesagt hat, als ich großen Liebeskummer hatte. Da hat er gesagt, Cornelia, deine Freunde haben gerade einen Kreis um dich gebildet und jetzt ziehen sie die Schwerter.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nee, das habe ich noch nie gehabt.
Noch nie?
Nee, meine Mutter hat das mal sehr ärgerlich gemacht, als ich das gesagt habe. Sie hat gesagt, nee, das ist nur eine andere Tür. Ich glaube ja auch nicht daran, dass Bösewichte die interessanteren Figuren sind. Putin und Trump, allen Ernstes. Ich meine, da würde ich mich schämen, wenn ich solche Figuren erfunden hätte.
Hey, man braucht nicht viel Fantasie, um zu wissen, wie bedeutsam Cornelia Funke als Kinder- und Jugendbuchautorin ist. Sie hatte übrigens, bevor sie Erfolg hatte als Autorin, Pädagogik studiert und parallel dazu Buchillustration. Und dann aber der Durchbruch mit dem Roman Herr der Diebe und natürlich der Tintenherz-Trilogie. Mittlerweile sind es über 60 Bücher, übersetzt in mehr als 50 Sprachen. Normalerweise bin ich kein Fan von Zahlen, die sind nicht besonders emotional. Aber wenn deine Bücher in mehr als 50 Sprachen übersetzt worden sind, das heißt was. Wer Cornelia trifft, der wird sofort feststellen, diese Begegnung ist etwas Besonderes. So voller Leben und Humor. Und das war auch in Hamburg jetzt nicht anders. Da haben wir uns getroffen. Sie war ein paar Wochen ja in Deutschland. Ansonsten lebt sie ja mittlerweile in der Toskana auf einem Anwesen, wo sie regelmäßig KünstlerInnen um sich herum versammelt und ihnen Arbeitsstipendien gibt. Das sogenannte Volterra-Projekt. Da kommen dann auf ihre Einladung hin SchriftstellerInnen, IllustratorInnen, MusikerInnen sowie auch Umwelt- und NaturschützerInnen zusammen. Mittlerweile auch JournalistInnen, HandwerkerInnen. Werkstätten gibt es dort auch. Wir haben über ein neues Buch von ihr auch gesprochen. Aishas Pinsel heißt das. Sie hat dafür einen kurzen Text geschrieben, inspiriert vom Krieg in der Ukraine. Wir sprechen darüber, was man Kindern an Wahrheit zumuten kann und auch an Grausamkeiten. Wir sprechen über den Tod. Cornelia selbst musste ja schon miterleben, wie ihr Mann, kurz nachdem sie beide in die USA übergesiedelt waren, innerhalb kürzester Zeit gestorben ist. Cornelia ist eine so offene Person, mit der kannst du wirklich alles besprechen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es war auch diesmal wieder beeindruckend.
Ein Podcast von SWR3.
Buongiorno.
Buongiorno, Christian. Come stai?
Sto bene, mille grazie.
Italiano perfetto.
Ja. Was macht dein Italienisch, die du mittlerweile seit, ich weiß nicht, 5 Jahren? Oder
ja, fast 5 Jahre. Im September sind es 5 Jahre, also noch nicht so ganz.
Lebst du ja auf dem Land in der Toskana, bist übergesiedelt von den USA, von den Waldbränden geflüchtet.
Ja.
Okay, 5 Jahre, 5 anni in Italia. Was macht dein Italienisch?
Also, ich kann jetzt Veranstaltungen auf Italienisch machen.
Ja.
Ich habe gerade ein Interview mit La Repubblica gemacht, einer der größten Zeitungen in Italien. Und sobald Italiener merken, du sprichst ein bisschen oder etwas Italienisch, hören die auf Englisch zu reden.
Okay.
Das heißt, ich habe 3,5 Stunden Interview auf Italienisch gemacht. Danach war der Kopf dann aber auch am Platzen.
Mit wem sprichst denn du? Also Italienisch überhaupt? Denn das, die Nachbarn sind ja auch die Straße runter. Ne?
Die Straße sind die Straße runter. Ich habe ja auch italienische Künstlerinnen natürlich in unserer Gemeinschaft.
Richtig.
Aber am meisten sind das Handwerker, der Gärtner, die Enotheka, in der man gerne ist, die Restaurantbesitzer. Und ich muss sagen, inzwischen Gott sei Dank auch italienische Freunde, die Deutsch und Italienisch sprechen, jetzt aber mit mir Italienisch sprechen. Was ich als großes Kompliment empfinde. Und da werden die Gedanken hier sofort, das kennst du sicher auch von anderen Sprachen, da fasst man die Gedanken anders, man hat aber auch andere Gedanken.
Ja, man denkt einfacher. Was ja so viel kann, besser
absolut,
ist. Man denkt
absolut
einfacher.
Oder man denkt so komplex, aber auf andere Art, weil die italienische Sprache andere Gedanken herbeilockt. Muss das dann aber in sein nicht so gutes Italienisch packen. Das wird dann auch immer interessant.
Ja. Also ich habe es ja mal studiert früher.
Ach,
ja,
das
aber es ist
nicht.
Seit 100 Jahren eingerostet, weil ich es nie aktiv verwendet habe, außer für ein paar italienische Popstars. Und hat Zucchero dich schon mal besucht?
Nein.
Ist der nicht bei dir auch in der Nähe?
Nein, hat mich noch
Weil
nicht
der ist ja auch so Selbstversorger mit seiner Farm.
Das stimmt, das stimmt.
Und ist das nicht auch in der Toskana?
Also, wahrscheinlich. Die meisten versuchen das in Toskana, weil das so ein gesegneter Landstrich ist, was die Erde, den Regen und vieles andere betrifft.
Aber du kennst das ja. Du bist auch in der Toskana, da müsst ihr euch doch kennen.
Genau, natürlich kenne ich das. Du bist doch in Kalifornien, den musstest du doch kennen. Ja, natürlich.
Wir alle glauben doch aber, man müsste sich kennen, oder? Wenn man das so hört. Ach, du warst auch schon mal in China. Du warst auch schon mal in der Stadt. Du warst auch schon mal in diesem Stadtviertel. Ja, dann musst du doch das und das kennen. Das ist doch so drin in uns, weil der Wunsch, glaube ich, da ist.
Das muss der Wunsch sein, weil ich glaube, ich habe das nicht.
Das
also seitdem ich sehe, wie groß die Welt ist, denke ich eigentlich immer, nee, also ich war selbst jetzt überrascht, als ich nach Wohlstedt zurückkam, wo ich ja sehr lange gelebt habe, dass plötzlich die Nachbarn alle an die Tür klopften und sagten, da bist du ja wieder. Ich war total überrascht.
Süß.
Ich dachte, die hätten mich alle vergessen. Ich dachte, die würden auch vielleicht ganz woanders leben inzwischen, weil ich ja auch so oft umgezogen war.
Ja.
Und plötzlich machte das immer. Und das kennt man ja auch gar nicht mehr, oder? Oh, hallo Cornelia!
Nein.
Dreimal gestern.
Oh Gott, das ist... Hattet ihr Kontakt zwischendurch noch?
Nein.
Nein, gar nicht mehr.
Nein. Menschen, die mich 20 Jahre nicht gesehen hatten, eine kannte ich sogar nur von einem einmaligen Begegnung. Und das war so bezaubernd. Willkommen zurück. Ich dachte, das kann ja nicht sein.
Ja. Und alle haben Salz und Brot mitgebracht.
Ja, also nicht ganz so, aber doch Kuchen oft und wunderbare Sachen, ja.
Ich finde, das klingt eigentlich nach einem italienischen Brauch. Pane e sale. Ich finde, das klingt nach einem total
eigentlich
italienischen Brauch.
Eigentlich ja.
Ja, du bist also seit ein paar Jahren in Italien, hast dort dein kleines Anwesen, vergibst ja auch...
Zwei inzwischen.
Also es sind inzwischen zwei. Molinaccio oder so heißt das zweite.
Ja, das ist das große, wo man auch zu Besuch kommen kann.
Genau. So 10, 15 Minuten entfernt.
Genau.
Ansonsten hast du dir deine eigene Artist in Residence, Künstlerkolonie dort aufgebaut. Du vergibst Stipendien an KünstlerInnen wirklich jeglicher Art, IllustratorInnen, aber auch Autoren, Filmemacher.
Handwerker inzwischen.
Handwerker.
Ganz wichtig, oder?
Ja.
Raus ist der Bubble. Das heißt, das Erasmus-Programm, was ja ein ganz tolles ist in Deutschland, die haben seit, ich glaube, 25 Jahren Zusammenarbeit mit Volterra. Da kommen dann junge Handwerker und renovieren den Stuck in den Museen und so weiter. Die lade ich jetzt immer zu mir ein.
Ja.
Dann haben wir Naturschutz. Ganz viele, weil ich ja Schirmherrin vom Jugend-Naturschutzpreis bin inzwischen.
Mhm.
Wir hatten gerade Abenteuer Schwarzwald da. Ich kann euch nur sagen, falls ihr jemals in den Schwarzwald kommt, macht mit denen einen Kurs oder eine Wanderung.
Wer ist Abenteuer Schwarzwald?
Eine Jugendorganisation, die machen also Social Media Work, die machen Exkursionen in den Wald, die machen tagelange Abenteuer dort, die machen die Art von Naturschutzarbeit, die endlich überall gemacht werden sollte. Und die kamen nun wie ein Sturm zu uns. 15 Leute.
Ja.
Und wir brauchen nur 3 Apartments. Das kriegen wir alles hin. Morgens um 8 wurden Insektenhotels gebaut. Dann wurden Wegweiser aufgestellt. Wir hoffen, sie kommen bald zurück.
Ich wohne am Schwarzwald in Baden-Baden. Ich habe von Abenteuer Schwarzwald noch nichts gehört.
Bitte guck die mal nach.
Ja, witzig.
Ja, weil die sagten, also die machen so fantastische Arbeit. Das war ganz leicht, die unter all den Nominierten für den Preis rauszufischen.
Mhm.
Und die sind einfach so beeindruckend.
Der Schwarzwald ist ja mittlerweile wieder total sexy. Auch durch den einen oder anderen Fotografen. In dem Fall, die ja einfach diese urigen Schwarzwaldtypen, also ganz moderne junge Menschen auch, in diesen krassesten traditionellen Kostümen fotografieren. Teilweise aber auch die Kühe mit den Dekorationen. Kennst du ihn?
Nein, das kenne ich nicht.
Muss ich dir nachher zeigen?
Das sind so
tätowierte Typen. Die haben die farbenträchtigsten, wunderschönsten, besondersten Kostüme an. Die ja auch
wunderbar.
Alle für irgendwas stehen. Zeige ich dir nachher.
Weil ich habe vom Abenteuer Schwarzwald erfahren, dass der Schwarzwald nach dem Zweiten Weltkrieg für Reparaturen vollkommen abgeholzt wurde.
Wusste ich nicht.
Wusstest du auch nicht?
Nein.
Ich bin getröstet.
Ja.
Weil ich war wirklich so, was?
Echt?
Ja. Ich sage, ja, aber das ist doch unser berühmter Naturschutzdatum, sagen sie. Naturschutz vielleicht 5%. Und wird auch immer noch abgeholzt und bearbeitet.
Wobei mittlerweile, seit ein paar Jahren, ist er Nationalpark. Da wird nicht mehr einfach abgeholzt.
Doch, Nationalpark darfst du immer noch Sachen machen.
Echt?
Ja.
Okay.
Also bis du als Mensch da deine Finger nicht mehr reinstecken darfst, da musst du eine ganz hohe Stufe von Naturschutz haben. Ich fürchte, die haben wir nicht viel. Ich fand das immer, den Vergleich Amerika zwischen USA und Europa. Die USA hat etwa 25% geschützte Fläche, von Menschen nicht allzu invasiv benutzte Fläche. Europa 0,1.
Irre.
Nicht? 0,1. Das ist dann, und es gibt jetzt aber hier ganz starke Bemühungen, Deutschland wieder ein bisschen wilder zu machen. Das ist also Programm Deutsche Wildnis, so irgendwie, wo die dann an Naturschutzgebieten anfangen, Flächen drumherum aufzukaufen, um diese Flächen zu vergrößern. Ganz fantastisch. Wunderbare Projekte. Auch das Biosphäre-Projekt in Deutschland, die sind auch alle so toll drauf. Die kommen auch alle zu uns. Also ich möchte es irgendwann haben, 50% Naturschutz, 50% Kunst, da gehören die Journalisten natürlich auch dann dazu. Nein.
Du bist sozusagen die Pippi Langstrumpf der Toskana. Du machst dir die Welt so, wie sie dir gefällt.
Ach Mann, du, ich wünschte, ich könnte eine Pippi Langstrumpf sein. Danke für das Kompliment, aber ich bin natürlich überhaupt keine Pippi. Bin ich stark genug? Na, kann keine Pferde hochheben? Na?
Mhm.
Schlaf nicht mit den Füßen auf dem Kissen? Schaffe ich nicht. Okay. Krieg keine Luft unterm Bett.
Ja.
Und hab keine Villa Kunterbunt mit einem Pferd draußen.
Nein,
und
aber
einem
Affen. Aber du hast Tiere doch.
Ich habe 2 Hunde.
Ach so, ja.
Aber es ist sehr zahm gegen Pippi. Und ich habe leider, da kommen wir zum Kernpunkt, keine Kiste voll Gold. Weil wenn ich eine Kiste voll Gold hätte, dann würde ich diese Zentren, die ich gerade in Italien mache, an viel mehr Orten machen. Weil wenn du das siehst, was da innerhalb von 1,5 Jahren haben wir den großen Hof jetzt.
Ja.
Wenn du da siehst, was da passiert, da glaubst du ja wieder an die Menschheit. Na, die kommen aus allen Richtungen, die bauen das zusammen auf. Ich mache da ja fast gar nichts.
Ja.
Nicht? Und die kommen miteinander aus, ob sie aus der Ukraine, aus Syrien, aus Deutschland, aus Lateinamerika kommen.
Ja.
Das ist so beeindruckend. Und dann sagst du immer, wo kommen denn all die anderen her, die gerade die Welt so furchtbar machen? Guck dir doch diese wunderbaren Menschen an.
Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten finanziell, aber wenn du bei all diesen verkauften Büchern, wenn du dafür das in Gold investieren würdest, dann hättest du mehr als eine Kiste Gold bei dir stehen.
Ich glaube nicht.
Was?
Ich habe inzwischen ziemlich viel ausgegeben, weil ich immer solche Projekte mache.
Ja.
Weißt du, ich finanziere das ja allein.
Ja.
Das heißt, ich bin nicht jemand, der das dann in die Kiste tut. Also ich habe da immer noch was, dadurch kann ich dieses Projekt hoffentlich noch 2-3 Jahre am Leben halten.
Ja.
Aber ich muss mal sehen, wie lange ich das kann. Na, das ist ja so, das finanzieren ja alles die Kinder, die Bücher kaufen, denen sei gedankt. Aber du kannst dir vorstellen, da ist dann die Kiste Gold vielleicht doch noch etwas ergiebiger.
Okay, na, wenn du wirklich so viel investierst und dann ausgibst und unterstützt, dann okay.
Das habe ich halt jetzt schon die letzten 10 Jahre so gemacht. Und, dann im Moment habe ich auch immer noch Programme für Immigranten in den USA, die ich unterstütze. Und dann Indigenous-Programme in Mexiko und Costa Rica. Und ich versuche das halt.
Mhm.
Aber ich wünschte, ich hätte so ein paar Kisten da stehen. Weißt du, was man alles machen könnte?
Ja, aber ja.
Ja.
Ja, aber mehr geht ja nicht.
Es gibt ja genug Leute, die Kisten haben, die nur leider nicht in dem Sinne benutzen. Ne?
So ist es. Und die Zeit ist begrenzt.
Ja.
Also verstehst du, selbst wenn du hättest gar nicht die Zeit dafür.
Nein, da hast du recht. Und dann wird es auch wieder etwas
distanziert.
Ja.
Also für das, was die Welt ja gerade erlebt, du hast es gerade angesprochen, brauchen wir wirklich sehr viel Fantasie. Allein, was sich ein Donald Trump leisten kann, was der sagen kann, da wärst du für einen Satz, wärst du früher zurückgetreten.
Ja.
Also, aber es ist mittlerweile so selbstverständlich und es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Wer hat sich diese aktuelle Welt ausgedacht? Uns fehlt auf jeden Fall die Fantasie, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen. Könntest du bitte ein originelles und ein schönes Ende schreiben?
Oh, ich meine, wir wollen ja eigentlich kein Ende, sondern einen neuen Anfang schreiben, oder? Christian?
Ja.
Ich glaube, wir brauchen ganz neuen Anfang.
Gut, aber jedes Buch hat auch ein Ende. Dieses Buch muss beendet werden, damit wir ein neues Buch beginnen können.
Ja, man hat eigentlich Angst davor, dass das ein Ende nimmt. Nicht? Also man hätte eher eigentlich, sagt man, vielleicht ein neues Kapitel. Das Buch ist noch nicht, man hofft, es ist noch nicht zu Ende. Weil im Moment gibt's ja so viel Endstimmung, dass ich fast das Gefühl hätte, ich würde es gern sehen als ein Prolog, was das jetzt gerade passiert. Und dass wir dann die Geschichte weiter erzählen und anders erzählen, oder? das Buch kannst du doch nie zur Seite legen, was da gerade erzählt wird.
Ja, ja.
Das wird ja so ein finsteres, dunkles Ding, was dann da liegt und wo schlimme Dinge rauskriechen.
Es ist leider sehr spannend. Und die Menschen lesen
findest
so gerne
du?
Krimis und Thriller.
Findest
verstehst
du das
du?
Spannend, was da im Moment
ja, spannend
passiert?
Ist es leider. Also ich meine,
ich
ja,
das
unschön
nicht spannend.
Spannend. Naja, aber spannend ist es.
Ich fand das viel spannender, als wir noch Hoffnung hatten und dachten, die Welt wird langsam besser. Ja. Das fand ich so viel spannender. Ich glaube ja auch nicht daran, dass Bösewichte die interessanteren Figuren sind. Putin und Trump, allen Ernstes. Ich meine, da würde ich mich schämen, wenn ich solche Figuren erfunden hätte.
Wer ist der Böseste, den du erfunden hast? Wer ist der Böseste?
Vielleicht Capricorn.
Capricorn.
Nein, Spieler.
Okay.
Aber der ist unsterblich. Ich meine, das ist ja auch noch was anderes, nicht? Der ist schon so lange böse. Das ist dann doch was anderes.
Nicht, dass sich jemand an deinen Büchern orientiert hat.
Na.
Da ist ein Bösewicht, der ist unsterblich. So.
Ja, ich bin sicher, die machen schon Versuche, wie sie sich unsterblich machen können.
Gibt
die
es
Reichen
ja.
dieser Welt. Oh ja. Ja.
Na, den einen da, diesen Longevity-Typen aus
ja.
Kalifornien,
na?
Also direkt bei dir in der Nachbarschaft früher.
Das ist,
der macht's ja.
Das ist garantiert.
Der versucht ja,
ja
unsterblich ja. zu werden.
Ja.
Aber noch ist er nicht so weit gekommen. Legst du deine Enten vorher schon am Reißbrett fest?
Nein.
Das nicht. Die entstehen,
da würde ich mich jetzt zu Tode langweilen.
Das ja ist gut, manchmal ist ja der Weg ist ja das Ziel, heißt es immer.
Ja.
Und der Weg dahin mit diesem sich selbst gesetzten Ziel, der könnte ja auch total spannend sein.
Ja, und viele mir sehr bewunderte Schriftsteller, wie zum Beispiel Toni Morrison, haben das gemacht. Die hat immer den letzten Satz zuerst geschrieben.
Ja.
Ich kann das überhaupt nicht.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung. Ich sage immer, bei mir ist es so, wenn mir eine Geschichte begegnet, erstens erfinde ich die nicht, die finde ich nur, dann ist das ein Riesenlabyrinth. Ich gehe da rein. Das fängt an zu wispern und zu flüstern. Das fängt an, mich zu belügen. Das fängt an, mich in die Hecken zu jagen. Das fängt an, mir die falschen Figuren zu schicken. Das ist ein einziger Irrlauf. Und dann, wenn ich Glück habe, nach 7 oder 10 Fassungen, habe ich langsam eine Ahnung, wie man durch das Labyrinth durchkommt. Und dann sitzt in der Mitte, auf der Lichtung, die Geschichte und sagt, ja, das war jetzt doch ganz gut. Du kannst jetzt wieder gehen.
Ja, nimm mich.
Ja.
Woran schreibst du gerade, also jetzt aktuell?
Ich schreibe gerade an A Reckless 5.
Guck mal, geht auch
oder an die Tinten und die Spiegelwelt zusammenkommen.
Da kommt, das ist jetzt, das kommt als nächstes.
Da kommt es jetzt. Und ich habe die zweite Fassung hinter mir und jetzt habe ich gerade mir all die Kapitel aufgeschrieben, die ich neu schreiben muss und all die Kapitel, die da noch zu müssen. Es wird ein monströser dritter Fassung und die fange ich jetzt in etwa einem Monat an. Mhm. Zwischendurch habe ich den zweiten Teil vom Grünen Königreich geschrieben.
Ja.
Und dann bastel ich mit meiner Tochter noch an einer ganz, ganz anderen Fassung von den verzauberten Fenstern auf Englisch.
Okay. Oh, die lebt in den USA, oder?
Nein, die lebt inzwischen in Berlin mit ihrem amerikanischen Mann.
Alrighty.
Aber die würden gerne in England leben, was ja für Europäer nicht ganz so einfach ist.
Das stimmt. Na, wird es wieder grad, einfacher?
Die hat gerade einen Antrag gestellt. Mal sehen. Nicht? Und ich bin ja auch sehr zu Hause in England. Mhm. Von
du hast
daher
auch gelebt eine Zeit lang, ne? Oder nicht?
Durch Anna. Also Anna hatte eine Wohnung, hat 7 Jahre da gelebt. Da bin ich immer zu Besuch gewesen.
Okay,
aber gelebt, ich glaube aber, dass ich das in den künftigen Jahren immer länger und immer wieder mal ein paar Monate tun will. Und bei mir ist das dann ja Cornwall.
Ja. Oh, sag ganz kurz noch zu Italien. Bei uns in Deutschland, auch wenn, wir haben darüber gesprochen, alles so unglaublich düster ist, unterm Strich geht es uns ja immer noch richtig gut.
Mein Gott.
Also
natürlich.
Uns geht es ja wirklich gut in diesem
unglaublich
Land.
Unglaublich privilegiert.
Wir sind privilegiert. Und wir sind wirklich sehr gut im Jammern auch.
Ja.
Ja. Wie ist das bei den Italienern?
Ich versuche das immer so zu erklären. Die Italiener und Deutschen sind beide Meister im Jammern.
Die Italiener auch.
Italiener lieben es, über alles sich zu beschweren, alles finster zu erzählen. Oh mein Gott, mit Weltschmerz und finsteren Gesichtern durch die Gegend zu laufen. Das ist ja immer lustig, dass das niemand über die Italiener zu wissen scheint. Aber was sie dann machen ist, dass sie sagen, naja, ich habe gerade Gnocchi gemacht aus Brennnesseln. Wollen wir die mal essen und dazu einen guten Wein trinken. Yeah. Sie sagen nicht mal guten Wein, sie trinken natürlich guten Wein. Wein trinken und uns mit Freunden zusammensetzen. Mhm. So, die Kurve kriegen die halt. Ja. Bei den Deutschen habe ich manchmal die Sorge, die kriegen die Kurve nicht.
Nicht?
Das ist immer das Heilmittel gegen all die Finsternisse. Das sind die anderen. Ist was Schönes zu essen zusammen. Das ist ein Wein, den man trinkt oder was anderes.
Auch mehr Gemeinschaft dann.
Gemeinschaft.
Finde ich auch oft auf der Straße statt das
oder?
Leben. Also
ja. Wenn ich abends durch Volterra gehe, sind alle Straßen verstopft, alle kleinen Gassen, alle voll.
Und die Menschen sitzen so auf Stühlen, sitzen sie vor ihrer Haustür. Stühlen, ne?
Vor der Haustür. Jeder sagt, und ich liebe es zum Beispiel, die alten Männer von Volterra, wahrscheinlich nicht viel älter als ich, aber naja, das habe ich immer noch so im Kopf, die dann so abends durch die Gassen gehen und dann sitzen da so ein paar andere mit einem Stuhl von der Bar und dann sagen die immer, ciao Bimbi. Das heißt, hallo ihr kleinen Jungs. Und ich liebe ciao, es, Bimbi. Da ist immer so viel Zärtlichkeit drin und jeder kennt jeden und ja gut, sie gehen nicht leicht aus dem Ort weg, wo sie geboren sind. Italiener können ganz große Schollenkleber sein.
Also
nicht? Ganz toll. Nicht? Und sagen die dann auch, ja, ich habe das versucht, ich bin weggegangen, aber das ist doch nirgendwo so schön wie hier.
Nicht? Das Wort Schollenkleber mag ich.
Das, ja, das ist,
wo ist
oder?
Das her?
Ich glaube Westfalen. Ich nehme mal an, da komme ich
wirklich?
Ja her.
Wirklich? Schollenkleber? Ja. Kenne ich nicht.
Schollenkleber, ja. Ja.
Ich hatte
Italiener hundertprozentig. Mir hat mal ein junger Sizilianer, der gerade Manga studierte in Volterra, gesagt, er ist aber jeden Tag heimwehkrank nach seinem Dorf in Kalabrien.
Okay.
Weil er kann das bald nicht mehr aushalten, diesen Schmerz. Cool. Weil er einfach die Landschaft und die Bäume und die Menschen nicht mehr sieht. Und
ein Dorf, in dem es wahrscheinlich so, nichts gibt. In dem auch noch der letzte Tante-Emma-Laden dicht gemacht hat.
Ja. Aber wo ist dann eben?
Heimat.
Nicht? Man kann die Trüffel da finden und man kann dann das da und man kann. Italiener wissen ja auch, zum Beispiel, was ich ganz faszinierend fand, das kommt in Deutschland ja auch so ein bisschen zurück, dieses Wildkräuter sammeln und die essen.
Mhm.
Ist aber wahrscheinlich doch immer noch so eher ein bisschen was elitär.
Ja.
In Italien ist das ganz normal. Jeder Bauer, jeder Landarbeiter, aber auch jede Sekretärin sagt dir, kann ich mal in deinem Garten die Brennnesseln sammeln, da macht man ja so fantastische Gnocchi von, wie ich bezeugen kann. Unglaublich. Die sind so, wenn du in deinem Garten stehst und sagen, das Glaskraut da, da musst du aufpassen, es gibt dir ganz schnell eine starke Allergie. Aber wenn du das zum Beispiel, wenn du das in die Pasta machst, dann jede wilde Pflanze, wo du sagst, da musst du in Deutschland aber erstmal auf diesen Zug steigen in deinem Kopf und das machen. Hier weiß das jeder, das ist immer noch da. Und ich dachte, so ein Wissen ist eigentlich doch in unserer sehr entnaturalisierten Zivilisation verloren gegangen.
Stimmt. Aber ganz ehrlich, Brennnesseln.
Oh mein Gott.
Du, also, ja, ich
und auch eine der mächtigsten Pflanzen, das weißt du, ne? Eine der größten Heilpflanzen.
Ja. Ja.
Die Römer haben sich früher mit denen gepeitscht vor der Schlacht, damit sie so richtig wach sind.
Hey, das sollte vielleicht der HSV mal machen.
Kannst weißt du ihnen
für
empfehlen?
Die letzten
meine Brennnessel müssten sich ja finden lassen, oder?
Also, ja, Brennnessel gibt es hier genug.
Ich bin ja eher St. Pauli, von daher sage ich da jetzt nichts.
Natürlich,
so.
Alle Künstlerinnen sind immer St. Pauli-Fans. Das ist ja. Nee, findest du nicht?
Moment mal, das hat nichts mit Kunst zu tun.
Ja, aber
ich war auch früher Schalke 04, da war ich noch kein Künstler.
Okay, alles klar.
Ja, gut, ich bin immer gut, für die Underdogs.
Ich verstehe, ja. Ich bin nämlich traumatisiert durch Brennnessel. Ich war mal zu Gast bei einer englischen Familie und die sind dann nachmittags auf ein Fest gefahren von Freunden.
Ja.
Und ich bin dann halt mitgekommen, wo ich eigentlich keinen Bock zu hatte, aber dann sitzt man so ganz steif und so, auch als Schüler. Ich war Schüler damals noch.
Ach so, okay.
Und dann wurde mir diese kalte Suppe angeboten. Und es war eine kalte Brennnesselsuppe. Und es war so schlimm, ich konnte das nicht runterbekommen. Und ich habe mich nicht getraut, es zu sagen.
Oh.
Heute denke ich mir, warum nicht?
Oh.
Aber,
ja,
aber du kennst ja, wir sind so als Kinder.
Ja,
ich war vielleicht 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Traut man sich
so. 11 bis 16. Nein. Und ich habe die Schluck für Schluck genommen.
Na.
Und ich habe immer einen Schluck Brennnesselsuppe und sofort einen Fruchtsaft
und die
wieder.
Die konnten ja damals vermutlich noch nicht kochen. Inzwischen können sie ja sehr gut kochen.
Ja, also wirklich. Und es war so, dass ich würgen musste.
Also
und
nächstes Mal, wenn du mich in der Toskana besuchst, dann bitte ich Roberta, uns Brennnessel-Gnocchi zu machen, damit diese Pflanze dann von da an bei dir gut angesehen ist, ja?
Akzeptiert. Du hast das schöne Wort Weltschmerz gerade im Zusammenhang auch mit den Deutschen benutzt und aber auch im Zusammenhang mit den Italienern. Gibt
die
es
Amerikaner
das?
Beneiden uns sehr um das Wort.
Und gibt es das im Italienischen auch nicht, ne?
Nein.
Weltschmerz.
Ich habe versucht, einen Italiener zu fragen. Und ich sage, was heißt Weltschmerz? Sie kann auch perfekt Deutsch. Was heißt Weltschmerz auf Italienisch? Dolore del mondo. No. Eigentlich nicht. Und ich weiß, ich habe einer kubanischen Freundin mal versucht, das Wort zu erklären.
Ja.
Gesagt, ich habe heute Weltschmerz. Schmerz. Und seitdem benutzt sie das immer. Sie spricht nur Englisch und Spanisch.
Ja.
Aber sie benutzt seitdem, oh my God, I have a day of Weltschmerz. It's echt, und das ist so wie Schadenfreude, nicht?
Ja,
das lieben ja die Amerikaner. Das ist ja das deutsche Wort, was die Amerikaner so bewundern, weil sie haben das nicht.
Nein.
Schadenfreude und Weltschmerz.
Ja.
Weltschmerz ist ein gutes Wort.
Und wo wir mal sehr positiv sind, wir Deutschen, das ist bei dem Wort Feierabend. Gibt es nur im Deutschen.
Hast recht.
Das Wort Feierabend. Krass,
stimmt,
oder?
Eigentlich müsste das ein italienisches Wort sein, ne?
Ja, die haben immer Feierabend. Nein, die haben überhaupt nichts, was man als Feierabend erklären würde. Verstehst du? Das ist einfach ein... Oh ja, da habe ich neulich auch einen ganz schönen, interessanten Post gelesen, wie wir Deutschen immer nur auf den Urlaub und aufs Wochenende hinarbeiten. Da ging es kurioserweise um Frauen vor allem. Okay, das gehen wir mal zusammen durch.
Okay.
Denn das ist was Italienisch. Und ich finde es auch relativ schnell, weil ich habe es mir selber geschickt.
Okay, das ist natürlich immer sehr hilfreich.
Ja, weil selber das schickt man sich so. Psychologie, also okay, pass auf. Nee, kurz, das ist leider was mit Glück. Ah, schade. Jetzt glaube ich weiter. Das was mit Glück ist auch schön. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich finde es jetzt dann
versuch
doch
versuche es zusammenzufassen, Christian.
Ja, ich kriege das nicht mehr so hin. Auf jeden Fall, es ging darum, dass wir Deutschen immer so auf das Wochenende und auf den Urlaub hinleben.
Das heißt, wir warten
und
immer.
Genau, und die Italiener, die integrieren das einfach
absolut
in ihren Tag. Und zwar jeden Tag.
Oh ja, ja.
Weißt du?
Spanier auch. Das ist so, ein Italiener wird vor dir, oder auch eine Italienerin natürlich, jeden Respekt verlieren. Wenn du, wie das in Amerika sehr angesehen wäre, immer nur arbeitest, permanent alles durchorganisierst, eigentlich keine Zeit für deine Freunde und deine Familie hast. In Amerika würde das heißen, my God, he works really hard. Man möchte dann immer sagen, woran?
Dabei haben die so wenig Urlaub. Das sind ja eigentlich Arbeitstiere. Die haben ja total wenig Urlaub, die Amerikaner.
Die Amerikaner arbeiten wahnsinnig viel.
Ja.
Viel, viel mehr als Deutsche.
Die schon, ne?
Die arbeiten so besessen. Das ist das puritanische Erbe. Das ist ganz furchtbar. Das ist eine giftige Saat, die aus Europa gekommen ist. Das ist entsetzlich. Wo du irgendwann zwischendurch sagen musst, es ist keine Tugend in sich, hart zu arbeiten. Es kommt auch so an, was die Arbeit dann tut.
Ja.
Wenn die den Planeten zerstört, ist sie nicht unbedingt was Gutes. Nicht? Während Italiener, wenn die wissen, du sitzt nachmittags mit deinen Freunden zusammen, dann respektieren sie dich.
Ja.
Wenn die wissen, du arbeitest bis spät abends, dann hast du allen Respekt bei ihnen verloren. Du bist einfach kein Mensch, der irgendwas vom Leben versteht.
Ja, ich habe das Post übrigens gefunden und es hat ausgerechnet mit Langlebigkeit zu tun, mit Longevity.
Okay.
So, 5 Dinge, die italienische Frauen täglich tun, die deutsche Frauen für Luxus halten. So war der Post. Deutsche Frauen warten auf den Urlaub, um sich zu erholen. Italienische Frauen erholen sich jeden Tag. Das ist kein Privileg, das ist ein System.
So. Jein. Nicht? Es wird auch bestimmt einige Italienerinnen geben, die nicht die dazu kommen, das zu tun. Aber
in Mailand dann vor allem.
Ja, zum Beispiel. In Mailand geht das ganz bestimmt nicht.
Sie erholen sich jeden Tag, du hast es quasi auch eben.
Ja, aber trotzdem, in so kleine Momente. Es werden einfach, da trinkt man mal eben den Kaffee in der Bar zusammen. Da sieht man seine Freunde auf der Piazza. Das ist wahr. Die Lebenskunst ist wesentlich entwickelter.
Nummer 1, la bellezza. Sie pflegen sich täglich nicht für andere, für sich selbst. Roten Lippenstift, ein schönes Kleid, das Lieblingsparfum am Dienstag. Selbstfürsorge ist kein Luxus, es ist ein epigenetisches Signal. Ich bin es wert.
Und wie ein italienischer Freund von mir mal so schön sagte, die Italiener glauben an die Schönheit.
Ja, das ja sowieso.
Nicht? Das heißt, das ist einfach was zelebriert wird. Ich finde auch immer, dass die alten Frauen in Volterra so schön aussehen. Nicht? Die haben dann das lange, graue Haar. Die haben dann ein Kleid an, das fantastisch aussieht oder was immer. Ich bin auf dem Land. Da ist mit rotem Lippenstift dann meist nichts. Das ist wahrscheinlich eher die städtische Italienerin.
Ja.
Aber das ist so anders. Das ist so eine, immer noch so eine Freude an sich selbst. Ganz genau.
Schön. Ja. Nummer 2, il riposino. 20 Minuten Pause nach dem Mittagessen. Nicht faul, nicht ineffizient. Das Cortisol sinkt, Zellen regenerieren, Longevity-Gene werden aktiviert. Die Deutschen nennen es Faulheit. Die Sardinier werden damit 100.
So. Ja, da müssen wir natürlich jetzt auch aufpassen, dass es kein rassistisches Stereotyp wird. Nicht? Die Italiener arbeiten weniger, das habe ich noch nie gesehen da.
Mhm.
Aber es ist wirklich wahr. Sie nehmen diese Pausen. Ich liebe es, wenn ich meine sehr effizienten italienischen Handwerker gerade wieder, haben sie wieder was bei mir repariert, bei meinem 500 Jahre alten Haus. Und dann kommt Benjamin an die Tür und sagt, Conny, dobbiamo mangiare. Wir müssen jetzt essen.
Ja, jetzt
und dann gehen Sie erstmal essen, dann sehen Sie die Familie und dann kommen Sie zurück und machen das fertig. Auch wenn das dann später wird, das ist cool. Egal, weil der Rhythmus des Tages, der funktioniert dann, nicht? Das ist so schön zu sehen. Ja, ich hatte gedacht, das ist aus der Welt verschwunden nach dieser Arbeitswut in Amerika. Mhm. Und das ist so schön zu sehen, dass das da immer noch zelebriert wird.
Das ist cool. So, dann haben wir La Tavolata. Sie essen nie alleine.
Nein.
Kein Handy, kein Stress. Echtes Essen, echte Menschen.
Ja.
Oxytocin steigt, Entzündungen sinken. Das ist kein Abendessen, das ist Medizin.
Noch viel besser als Medizin. Ja, ja, absolut.
Also,
das Essen, das Zelebrieren von Essen und das Zusammentun und für andere kochen. Dies, komm mal zu uns, ich koch was.
Mhm.
Das ist so schön und das, da lernt man von als Deutscher sehr, sehr viel.
Cool. Also bisher ist das ja dann alles,
ja,
das kann man
ja
absegnen.
Ja,
ne?
Ja.
Nummer 4, numero 4, la passeggiata, jeden Tag. Was ich kaum glauben kann. 20 bis 30 Minuten. Kein Sportprogramm. Kein Ziel. Einfach gehen. Luft, Licht, Langsamkeit. Was deutsche Frauen als zu wenig abtun, ist das Bewegungsrezept der Centenari.
Also, das kann ich nicht. Ich bin kein Städter in Italien. Ich weiß nicht, ob wirklich. Ich glaube, da ist auch eine Menge Hektik dabei. Da muss auch ganz viel im Auto und zu viel gefahren werden.
Mhm.
Das höre ich genauso von Italienern wie von Deutschen. Aber es ist einfach wahr, dass sie akzeptieren, wenn das Leben sich verlangsamt.
Okay.
Dass sie das genießen können. Nicht? Italiener sind aber zum Beispiel keine Spaziergänger. Die sind dann schon eher Wanderer.
Okay.
Nicht? Also in der Stadt strollen ja, aber auf dem Land, wenn ich mit meinen Hunden gehe, sagen sie, was machst du denn da? Ich sage, ich gehe mit meinen Hunden. Warum das denn? Du hast so einen großen Garten. Das ist kein Konzept. In der Stadt ja. Da laufen sie alle mit den Hunden, die haben ja noch kleines Wetter an und so weiter. Ganz genau. Aber ich glaube, zum Beispiel dieser Hundespaziergang, das ist immer was mir dann in England begegnet.
Oh ja.
Na, in England kommen dir dann 10 Leute entgegen mit ihrem Hund und du redest dann, well, should they meet? My mind's a little bit nasty. Maybe one should not try. Okay, have a nice one. So, das ist wieder ganz anders.
Lovely. Nicht? Wir Deutschen sind dann tatsächlich gute SpaziergängerInnen.
Das sind wir.
Das sind wir, ne?
Und wir sind auch die Einzigen zum Beispiel, ich muss jetzt ja mal ein paar gute Sachen sagen, nicht? Die lange Lesungen haben.
Oho.
Es gibt kein anderes Land in der Welt, wo du literarische Lesungen hast.
Überhaupt
ich habe keine gefunden.
Also in England schon?
Nein, Unterhaltungen sind das immer. Das heißt, du hast immer eine Unterhaltung mit einem anderen Schriftsteller, einem Journalisten. Die sind fantastisch.
Ah.
Du liest maximal eine Passage, eine Seite oder so.
Even in London?
Even in London.
I can't
in all the festivals. Well, in London is actually not so popular with readings.
Ah, okay.
Also, das heißt, wenn du aufs Cheltenham Literaturfestival oder aufs Hay Festival fährst, wirklich na, fantastisch allesamt,
ja,
dann hast du immer schon deine andere Schriftstellerin, mit der du dann reden wirst.
Mhm.
Ich werde jetzt im Bath Festival im Oktober das machen. Ich bin jetzt schon gespannt, wer das sein wird. Na, dann, wenn du Glück hast, ist es David Almond oder irgendein anderer fantastischer Schriftsteller und du hast eine unglaubliche Unterhaltung über Schreiben.
Okay.
Aber lesen, vielleicht mal eine Passage, diese langen Lesungen, die ich sehr liebe in Deutschland, wo auch jeder so still ist, dass du eine Stecknadel fallen lassen kannst.
Okay.
Da, manchmal müssen wir auch mal sagen, das können die Deutschen, das macht niemand sonst.
Guck mal, haben wir was rausgearbeitet.
Ja.
Und dann haben wir auch den letzten Punkt hier von diesem Post. Nummer 5, Dolce far niente statt ständige Produktivität.
Ja.
Der Parasympathikus wird aktiviert. Dadurch die Selbstheilung, Kreativität entsteht in der Ruhe, Batterien laden sich wirklich auf, neue Ideen können wachsen. Dolce far niente è un'arte.
Ja.
Süßes Nichtstun ist eine Kunst.
Ja, das ist auch wahr. Und das ist auch in dieser Welt noch viel größere Kunst. Ich versuche das inzwischen, weil ich ja so viele junge Künstler um mich rum habe. Und man manchmal sich auch durchaus bewusst wird, dass die einen beobachten. Manche, die meisten kennen mich inzwischen so gut, dass sie das nicht mehr tun. Aber einfach mal gucken, wie macht die das denn? Wie lebt die denn eigentlich? Dass ich gemerkt habe, ja, die sehen, dass ich wie ein Berserker gerade an einem neuen Buch schreibe. Aber die sehen auch, Cornelia frühstückt immer bis 9 Uhr, eine Stunde lang.
Und sogar
mit
alleine.
Sehr
ne?
starkem Kaffee alleine.
Ganz unitalienisch.
Das ist
sehr
ganz
deutsch.
Unitalienisch.
Ja.
Mit einem Buch und liest immer irgendein Sachbuch über Pflanzen oder sonst was. Und ihren Hunden natürlich, dadurch ist sie nicht ganz alleine.
Wie heißen die eigentlich?
Jake und Tabby.
Jake und Abby?
Tabby.
Tabby. Jake und Tabby.
Ich komme raus aus dem Haus, habe mein zweites Frühstück mit Ihnen allen, hatte aber schon mal meine Unterhaltung mit einem wunderbaren Buch.
Ja.
So, dann macht Cornelia Siesta zwischen 1 und 3.
Dann 2 Stunden.
Nicht? Mhm. Und dann sagt Cornelia meistens so gegen 9 abends, ich gehe dann mal, ich stricke jetzt ein bisschen und gucke eine dumme Fernsehserie. Ja, und das lädt die Batterie auf. Und zwischendurch dann natürlich Essen immer mit allen um 7.
Mhm.
Nicht? Und zwischendurch dann auch nochmal einen Kaffee draußen trinken zusammen. Und ich habe das wirklich inzwischen, glaube ich, gelernt wieder.
Ja.
In Amerika ist das nicht so leicht. Weil da wird nur gearbeitet und das wird wirklich als das höchste Ziel gesehen, dass du unglaublich effizient bist.
Dann bist du am richtigen Ort jetzt.
Ich glaube, in vieler Hinsicht, ja. Aber du weißt, ich bin immer neugierig auf neue Orte. Das heißt, mal sehen.
Ja, ne?
Ja.
Welches Land könntest du dir als nächstes vorstellen?
Cornwall.
Ah ja, dann doch zurück nach Cornwall.
Ich war noch nie da.
Ach, du warst noch nie da.
Also ich war da, aber ich habe noch nie da gelebt.
Cornwall.
Nicht? Das heißt, ich habe nicht vor, Italien aufzugeben, um Gottes Willen.
Nein.
Aber ich liebe es auch so, immer mal so neue Orte zu entdecken. Nicht? So wie ja Gott sei Dank mir auch hier Waldorf-Oldstedt als Heimat erhalten geblieben ist.
Nicht? Da,
fühlt sich immer noch so an.
Ja,
fühlt sich immer noch. Ich entdecke gerade die Schweizer Seen.
Die
ich habe immer nur
Seen.
Vorurteile gegen Schweizer gehabt. Ich gebe es zu, hiermit ganz laut und sehr demütig.
Aber wenn du wie Pippi eine Kiste mit Gold hast, kannst du dir auch da einen Aufenthalt leisten.
Ja,
ja, das geht.
Kaffee leisten kann man sich da auch ohne die Goldkiste.
Nicht alle.
Ich bin in einem kleinen Hotel, nicht mitten in Luzern, sondern dann irgendwo an einem...
Ja, die Schweiz ist leider sehr schön.
Die ist wunderschön. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich fahre da immer durch, weil ich fahre ja jetzt immer mit den Hunden durch Europa. Ich mache ja nur alles als Roadtrips. Ich will ja auch nicht so viel fliegen, ne? Wegen der Umwelt. Das heißt, dadurch entdeckt man dann plötzlich Orte, die man eigentlich nie beachtet hat. Ich gebe zu, ich bin durch die Schweiz vielleicht mal ganz schnell durchgefahren. Darf man ja eigentlich nicht. Aber ich bin noch nie, habe noch nie verweilt. Und plötzlich findet man dieses kleine Familienhotel da an einem See.
Ja.
Die kriegt man die selbstgemachte Marmelade morgens auf den Tisch gestellt und denkt, na die Schweiz, guck mal da. Und in Luzern gibt es zum Beispiel fantastische Illustrationsprogramme. Na?
Mhm.
Wie heißt nochmal das eine? Oh, entschuldigt jetzt, wenn ich euren Namen falsch sage. It's Raining Elephants.
Cooler Name.
Da weiß man doch schon, das ist ein cooles Programm, oder?
Ja, total.
Ja.
It's Raining Elephants, die Schweiz. Ja, Cornelia, du hast auch ein Kinderbuch gemacht wieder, also jetzt gerade. Also richtig so ein schönes Kinderbuch, also bebildert, natürlich zusammen mit einer Illustratorin, die du, wo hast du sie kennengelernt?
Na, das
also
war
die Pauline Pete, ne?
Ja, die Pauline Pete. Interessanterweise war die nicht eine meiner Künstlerinnen schon. Das kam durch, das haben wir ja manchmal mit wunderbaren Verlagen, von der Lena Anlauf, die den Kunstanstifter Verlag als Programmdirektorin mitgestaltet. Die Lena sagte irgendwann zu mir, und über die hatte ich gehört von meinen Illustratoren, wenn du mal einen richtig guten Bilderbuchverlag, dann geh doch mal zu Kunstanstifter.
Okay.
Also, sagt die Lena, hast du Lust mal eine Geschichte für eine Illustratorin zu schreiben? Ich schicke dir mal eine Skizze von der.
Mhm.
Kommt eine Skizze von Pauline. Und ich denke, ja, da habe ich so ein paar Ideen. Ich habe aber auch so eine ganz seltsame düstere Geschichte, aber für mich sehr wichtige Geschichte in meinem Schreibtisch liegen. Vielleicht schicke ich die einfach auch mal.
Mhm.
Und zu unserem Glück hat die Pauline sich die ausgesucht.
Okay, witzig. Wir sind jetzt gerade hier zusammen hergekommen, ja, und da habe ich ja schon falsch ausgesprochen den Titel. Ich habe Ayesha gesagt, aber es ist Aisha.
Alle sagen Ayesha, weil das würden wir so betonen.
Ja, weil A-Y-E-S.
Und Aisha hat mich monatelang nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich ihren Namen permanent falsch ausspreche. Eine sehr, sehr gute Freundin aus London mit südafrikanischen Ursprüngen, von der ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und die Heldin sieht auch ein bisschen so aus in dem Bilderbuch, denn ich habe Pauline ein Foto von Aisha geschickt.
Ach, das ist ja schön. Also Aishas Pinsel heißt dieses Buch und es ist eine Künstlerin, die zeichnet und malt ganz leidenschaftlich, bis der Krieg kommt und natürlich ihre Werkstatt und auch den Laden, in dem sie die Pinsel und die Farben kauft und die ganze Stadt überhaupt zerstört und ihr Keller wird sozusagen ein Schutzraum,
ja,
für die Menschen aus der Umgebung. Und dann gibt es den kleinen Emil, der gibt ihr dann irgendwann die Farben, die sie noch gerettet hat, in den Keller. Und sie fangen alle an zu malen,
ja,
das, was ihnen verloren gegangen,
ja,
ist.
Ja.
Und ganz am Ende malt sie noch ein ganz besonderes Fenster,
richtig,
der sie möglichst raus transportiert aus,
ja,
diesem tristen und oben zerstörten Ort.
Richtig, das, du hast Buch, das auf wunderbare Weise,
also,
zusammengefasst.
Ne, es ist ja auch gar nicht, nein, lang. Also
nein,
es liest man gemütlich in 10 Minuten,
ja,
auch durch. Aber eine sehr schöne Geschichte, die du woher hattest. Denn diese Aisha, die war ein Vorbild offensichtlich, deine Freundin Aisha.
Also ich hab die Geschichte der Aisha zu verdanken, die traditionelle muslimische Illumination gelernt hat. Das heißt, diese wunderschöne Buchmalkunst, die man so ab und zu in den Büchern sieht mit dem Gold.
Ja.
Also wenn man Aisha einmal zugeguckt hat, wie sie das Gold in einer Muschel zureibt und wie sie ihre Pigmente macht, dann lernst du wieder anders über Kunst nachzudenken. Das war der eine Schritt. Und dann ist da ja noch ein Name drin, die Oksana,
die
den Laden hat. Und das geht zurück auf meine wunderbare Freundin Oksana Bula, die, mhm, eine fantastische ukrainische Illustratorin ist,
ja,
deren Bilderbücher man auch in Deutschland kaufen kann, zum Glück. Und die Oksana kam aus dem Krieg zu uns.
Ja.
Und mit Oksana sitzt du dann abends am Tisch und die fängt an zu weinen und sagt, we just need air defense. Oder,
ja,
sie sagt, bei mir haben sie die Nachbarin gerade tot aus dem Haus getragen. Oder dann kommt die Polina aus der Ukraine, die inzwischen in München lebt und sagt, oh, in München sagt man mir jetzt immer, ich soll man bitte nicht sagen, dass ich Ukrainerin bin, denn dann erzähle ich ja bestimmt traurige Geschichten und die wollen sie nicht hören.
Mhm.
Die kommen alle zu uns, ich höre gern die traurigen Geschichten, ich möchte wissen, was in der Welt passiert. Und die Oksana hat auch erzählt von Künstlern, die in der Ukraine mit den Kindern in den Tunneln unten malen und arbeiten. Also der habe ich eigentlich, mhm, die Idee,
oder,
zu verdanken. Nicht? Das tun wirklich Künstler in der Ukraine.
Ja.
Die sitzen da in Kellern und in U-Bahn-Stationen und sagen, komm Kinder, wir nehmen jetzt einen Pinsel.
Ja.
Wir malen das, was uns Angst macht. Wir malen das, was uns Freude macht. Und dann entdeckt man wieder die Macht der Bilder. Denn manchmal ist es leichter, die Bilder zu finden als die Worte.
Mhm. Was uns manchmal natürlich überrascht, ist, dass Kinder ja gar nicht immer nur den Sonnenschein hören und sehen wollen. Und du mutest den Kindern ja auch durchaus ja brutale Sachen zu und Grausamkeiten und böse Menschen. Und hier auch eine Geschichte, ja, du flüchtest vor den Bomben in den Keller.
Da ist alles zerstört.
Und du hast ja immerhin Pädagogik auch mal ganz am Anfang mal, ja, studiert auch,
ja,
so Sozialpädagogik.
Hast kann du das Ende trotzdem
studiert
noch
auch, ja, ne?
Ich habe sogar mein Diplom gemacht.
Du hast sogar,
ja,
ein Diplom gemacht, ja. Was kann man Kindern zumuten?
Ich glaube schon, dass man das stufen muss. Ich würde einem 3-Jährigen nicht dieselbe Geschichte erzählen wie, ja, einem 6-Jährigen, die einfach schon mehr über die Welt erfahren haben und auch mehr einordnen können.
Mhm.
Aber von allem, was ich von Kindern weiß, ist, dass die Dunkelheit und das, was da draußen passiert, oft sehr viel schneller mitkriegen als wir.
Mhm.
Weil wir ja so perfekt inzwischen darin sind, das rauszufiltern. Nicht? Und von uns fernzuhalten,
mhm,
und blind zu sein. Kinder können das noch nicht. Die sind Gestaltwandler. Die sind sofort in allem und in jedem. Nicht? Und wenn dann die Eltern sagen, nein, 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 das ist alles in Ordnung. Das passiert nicht. Nein, nein, nein. Das macht die Angst dann ganz furchtbar. Weil dann,
ja,
denken sie, sie sind entweder verrückt oder aber die Eltern wollen da nicht drüber reden. Dann ist das ja bestimmt noch viel schrecklicher, als sie dachten. Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass man seine Kinder beobachten muss. Und wenn ich zum Beispiel dann sehe, oh, mein Kleiner, der denkt da gerade über den Krieg nach. Der hat da gerade was im Fernsehen gesehen. Der hat da was von Freunden gehört. Der hat da vielleicht ein Kind auf der Straße gesehen, was weglaufen musste.
Mhm.
Dann, da für die ist das Buch gemacht, dass man dann Worte und Bilder hat, um mit dem Kind sich hinzusetzen und, mhm, zu sagen, guck mal hier, wir reden da jetzt mal drüber.
Ja.
Du hast da Angst vor.
Und dann gibt
ich würde es nicht aufzwingen. Ich würde nicht sagen,
nein,
so, heute reden wir mal über den Krieg.
Wird Zeit, nicht? Dass ihr damit das, konfrontiert werdet mit dieser dunklen Seite,
so,
der Menschheit.
Nicht? Das, ja, muss man schon so machen, dass man das Kind beobachtet und sieht, ist das gerade ein Thema?
Mhm.
Ist das was ihn gerade bewegt? Sollt ihr das jetzt wissen, dass es sowas in der Welt gibt? Es hat, ich glaube, ein 10-jähriges Mädchen in der Sendung mit der Maus die allerbeste Kritik zu diesem Buch gesagt. Die wird sagen, also ich muss euch sagen, die Geschichte ist schon ziemlich traurig zwischendurch und auch nicht so ohne. Aber die Bilder, ich sag euch, mit diesen Bildern geht das alles. Das war so toll, wie sie beschrieben hat. Ja, die schön. Bilder, dieses Buch wäre halt ohne die Pauline nicht denkbar. Das hätte ich nicht einfach nur als Text oder Geschichte schreiben können. Aber Pauline mit ihren liebevollen Details und mit all dem, was man da finden und entdecken kann.
Ja.
Pauline macht das sichtbar.
Du hast ja mal, erinnere ich mich, eine Lesung gehalten in Amerika noch nach dem Amoklauf.
Ja,
auf dieser Sandy Hook Schule oder was das war. Ja. Du hast eine Lesung gehalten.
Ja.
Mit welchem Plan bist du hingegangen damals?
Ich bin mit dem Plan hingegangen, dass ich doch irgendwas tun muss.
Ja.
Und was kann ich tun? Ich kann Geschichten erzählen. Nicht? Ich hatte das erst über meinen Verlag versucht, die kriegten keinen Kontakt und dann schrieb mir ein Lehrer. Wie sich das manchmal so fügt.
Also
auf der
Zufall
Website
eigentlich so.
Zufall, was immer das ist.
Ja, nicht? Universum.
Und sagte, du, ich habe ja ein kleines Mädchen, den Bruder verloren. Und die liest nur Tintentod. Wieder und wieder. Kannst du das für sie signieren? Und ich sage, na, ich würde ja noch viel lieber einfach kommen. So, ja, dann gib uns noch mal einen Monat Zeit. Und dann kommst du. Und ich komme in die Schule, die ist geschmückt mit Kuchen, die wie Tintenherzbuch aussehen, mit Gemälden überall. Und ich hatte meine leichtesten Geschichten eingepackt.
Mhm.
Drachenreiter dachte ich, ist wahrscheinlich am besten.
Okay. Mhm.
Nur so, ne? Ja, die wollten alle nur Reckless hören.
Okay, und da
habe ich was gelernt.
Schon, da wird es auch schon böse.
Da habe ich
heftig.
Was gelernt. Ich musste die Szene lesen, wie sie zum Haus von der Kinderfresserin kommen. Und das haben sie sich alle gewünscht. Das hat mir so viel beigebracht in dem Moment.
Hat auch dich überrascht dann?
Hat mich super überrascht.
Ja.
Ich hatte das nicht erwartet. Ich hatte es zum Glück bei. Oder es hatte jemand ein Buch da. Ich hatte das absolut nicht erwartet. Es überrascht mich noch jetzt, wo ich es erzähle. Aber es war so.
Und warum wollen die das in dem Augenblick hören?
Weil ich glaube, in dem Moment muss die Geschichte dir Worte für das Grauen geben, was du empfindest. Und wenn die Geschichte dann von was Dunklem erzählt, dann kann sie dir irgendwie Worte geben. Ich kenne das von einer Freundin, die mir mal erzählt hat, dass sie schon immer Angstzustände hatte. Und dass sie deshalb so gern Horrorgeschichten guckt.
Ja.
Weil die ihren Grund geben, Angst zu haben, während sie sich sonst so albern vorkommt, diese Angst zu haben. Das fand ich so eine interessante Erklärung. Und es ist bei mir so, dass ich so oft plötzlich jemand vor mir stehen habe, der sagt, ja, das Buch, das habe ich wieder und wieder gelesen, als ich mit Leukämie diagnostiziert war. Oder ich habe Eltern, die haben mir geschrieben, sie lesen Drachenreiter immer, haben sie ihrem todkranken Kind vorgelesen, weil der auf dem Drachen dann immer davonfliegen konnte vor dem bösen Drachen.
Mhm.
Das ging aber dann wohl nur, weil das Böse da drin war, nicht? Weil da etwas Bedrohliches war. Ich glaube, Geschichten schulden es den Kindern, ihnen die Wahrheit über die Welt zu sagen. Sonst erwischt sie die Wahrheit irgendwann wirklich brutal. Und dann sind sie auch nicht vorbereitet.
Dafür sorgst du manchmal mehr als die Eltern selber, die ja sehr gerne zum Beispiel den Tod aussparen, bis es dann irgendwann auch mal zu spät ist. Aber
und dann
ich kenne selber sehr viele, die schonen die Kinder. Die halten jegliche Thematik mit dem Tod weg. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, ist eben das Böse. Und das
ich habe auch ein Bilderbuch
wichtig.
Über den Tod geschrieben.
Sogar, ja.
Nicht? Also die Brücke hinter den Sternen habe ich für ein Kinderhospiz geschrieben. Das wurde ich drum gebeten. Ich habe gesagt, da kann ich doch nicht, da muss ich über den Tod schreiben.
Ja.
Und dann sagte mir die Hospizleiterin, ist gerade ein bisschen heller hier geworden. Ich habe das vorgelesen. Dafür sind Geschichten da.
Ja.
Nicht? Und in Geschichten, da kann man das Buch auch mal zumachen, wenn man zu viel Angst kriegt. Nicht? Da sind sie noch weniger.
Stimmt.
Da sind sie leichter zu verarbeiten als Filme zum Beispiel.
Auch bei dir geht es ja eigentlich fast immer darum, die düsteren Seiten nicht auszuschließen.
Mhm.
Weil sie einfach dazugehören.
Ja.
Ja. Und dazu gehört natürlich der Tod. Hast du Angst vor dem Tod?
Nee, das habe ich noch nie gehabt.
Noch nie?
Nee, meine Mutter hat das mal sehr ärgerlich gemacht, als ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, nee, das ist nur eine andere Tür. Ich habe irgendwann im Interview von Jane Goodall genau denselben Satz gelesen. Ist ja nur eine andere Tür.
Ist ja nur eine andere Tür.
Ja, das heißt, über die will man doch auch irgendwann gehen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Leute unsterblich sein wollen. Wie langweilig ist das denn? Na, das heißt, habe ich noch nie gehabt.
Kommt
ich glaube aber auch fest
was?
Daran, dass immer wieder noch tausend Sachen kommen.
Okay,
ja.
Also du meinst, danach kommt was?
Ja, ich glaube auch, dass wir ganz oft leben.
Ja. Hast du das schon immer so gedacht?
Ja. Mein Sohn interessanterweise auch. Meine Tochter nicht unbedingt.
Ja.
Aber mein Sohn hat schon früher, so mit 4, 5, immer gesagt, ja, Mama, ich spuck da jetzt mal hin. Ich sag, okay, warum spuckst du da jetzt hin? Weil ich da wiedergeboren werden will. Ich so, okay, das wusste ich noch nicht, diese Methode, dass man irgendwo hinspuckt und dann da geboren wird. Gut, aber das hatte er wirklich so als Idee.
Na gut, überleg mal, die ganzen Fußballplätze werden ja voller wiedergeborener Menschen.
Das sollten wir beobachten, Christian.
Das ist ja ganz schlecht.
Das sollten wir jetzt beobachten.
Da bleibt ja gar kein Platz mehr zum Spielen. Also, aber
oh, gute Geschichte, oder?
Oder?
Oh, ich sehe gerade die Geistermannschaft vor mir. Okay.
Ja, wo hat er das wohl her?
Ja.
Dein Sohn.
Also ich habe meinen Kindern halt ihre Religion immer ihnen überlassen.
Ja.
Ich habe gedacht, die finden ihre eigenen Götter und ihre eigenen Ideen dazu. Und es werden für beide Kinder wahrscheinlich verschiedene sein. Und das muss ich aber, da darf ich nicht dazwischen.
Bist du denn religiös?
Sehr.
Du bist
aber ich würde
ja
immer sagen, Religion ist ja eher so die etablierte Form. Mhm. Spiritualität ist vielleicht okay, der bessere Wort. Ich bin sehr heidnisch. Mir wurde ja mal verboten, Dennis Scheck wurde mal verboten, mich zu interviewen im Kölner Dom, weil ich zu heidnisch sei.
Oh.
Da sind wir in den Zoo gegangen.
Ja,
auf jeden
Für
Fall.
Für die Affen warst du gut genug, ja.
Also, ist mir allen. Aber ich hab, dann habe ich es andererseits als Kontrast mal gehabt in der Kathedrale von Salisbury, wo ich ein Buch drüber geschrieben habe, habe ich zu dem Bischof dort gesagt, ich muss jetzt aber zugeben, ich bin nicht mehr christlich. Ich bin katholisch erzogen, aber ich würde mich eher als heidnisch bezeichnen. Ist das dann in Ordnung? Und ich weiß noch heute, dass dieser Bischof mich anlächelte und sagte, but Cornelia, we're both in the fantasy business.
Oh Gott, ist das schön.
Das kann nur ein englischer Bischof sagen, oder?
Ja, und ich glaube, dass der das einfach eher als Herausforderung auch gesehen hat.
Ja.
Weißt du, weil der einfach cooler ist.
Ja.
Weißt du?
Das war so fantastisch.
Ja.
Und die haben sich so gefreut. Und ich habe da Schatzsuchen und Schnitzeljagd und Lesungen in der Kathedrale machen dürfen. Und sie wollten das. Und dann weiß ich noch genau, dass irgendwann von der Kanzel oben jemand sagte, ach, ist das schön, so viele Kinder hier zu sehen. Also, das muss man einfach so sehen. Aber die Kathedrale von Salisbury ist in der Hinsicht beispielhaft.
Und er war was, der Erzbischof oder wie hieß er?
War es einer der Erzbischof? Ich habe mal eine Veranstaltung mit dem Erzbischof von Canterbury gehabt. Da mussten wir unsere Sommerleselisten austauschen. Das war auch interessant.
Denn
der hatte auch sehr viel Humor.
Denn ich glaube, einer von den beiden hat eben damals auch in der Zeitung so ein cooles Gespräch mit Nick Cave, dem Musiker, geführt,
ja,
in der Londoner Times. Nick Cave, der gleich zwei Kinder als Jugendliche verloren hat. Also wirklich geprügelt von ihm. Und dann gab es so ein cooles Gespräch zwischen diesem Rock'n'Roller mit all seiner, was weiß ich, auch Drogenvergangenheit und was nicht alles. Und aber diesen Erzbischof. Da habe ich gesagt, was ist das für eine coole Paarung?
Ja, aber die Engländer glauben ja auch im Gegensatz zu uns, dass Kultur auch das Radio, den Fußball und tausend andere Dinge in Einfluss. Ich habe mal ein ganz tolles...
Dass die was machen, dass die den...
Dass die den auch für... Alles ist Kultur.
Ja,
nicht? Es gibt nicht die Überkultur und die Unterkultur.
Ja.
Alles ist Kultur. Und das habe ich gelernt aus einem Buch, das heißt The German Genius.
Oh.
Das hat Peter Watson geschrieben. Und da wirst du viel über die Deutschen lernen, wenn du das lernst. Und da sagt er, ihr müsst eins verstehen. Die Deutschen hatten all diese Fürstentümer. Und ein Künstler, der sich der Zensur entziehen wollte, rannte einfach immer rüber ins nächste Fürstentum. Dadurch haben sie aber Politik und Kultur getrennt. Während bei uns in England es immer London war und immer zentralistisch. Man konnte nicht weglaufen, also musste Politik und Kultur miteinander klarkommen.
Ja.
Das fand ich eine so faszinierende Erklärung.
Spannend.
Dafür, dass wir das eigentlich trennen. Nicht?
Ja,
und Kultur darf nichts mit Politik zu tun haben und weil wir vielleicht damals immer so von einem Fürsten zum anderen gelaufen sind.
Guck mal.
Faszinierend, oder? Ja, die Engländer sind sehr gut darin, uns Deutschland zu erklären.
Oh, sehr schön. Und wenn du sagst, das ist ja nur eine andere Tür und da kommt auf jeden Fall noch was.
Ja.
Welche Anzeichen hast du schon gespürt in deinem Leben dafür, dass da noch was kommt?
Also einmal kennt man es ja alle, die Déjà-vus, nicht? Dass man plötzlich mit einem Menschen das Gefühl hat, den hat man schon einmal getroffen.
Das habe ich noch nie gehabt, glaube ich.
Nein, ich habe es schon so oft gehabt. Das war immer richtig unheimlich. oder dass man an einen Ort kommt und der resoniert plötzlich auf so seltsame Weise. Ich habe es immer in Indien und in Mexiko gehabt. Ganz seltsam, wo ich dachte, oh, bist wahrscheinlich irgendwann mal Inder oder Mexikaner gewesen. Und dann... habe ich, ich meine, ich bin dem Tod durch meinen Mann begegnet. Ja. Und es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich steige in mein Auto und plötzlich denke ich, oh, hat er sich gerade daneben gesetzt? Und sage ich immer, hello.
Okay. Nicht? Und oder das ist jetzt wie lange, 20 Jahre oder so,
ja,
ist das jetzt
Jahre
knapp her?
Nicht?
Ihr war damals nach Amerika gegangen zusammen.
Ja.
Und
nicht?
Relativ
und dann
schnell
ganz
hat er einen
plötzliche
Krebs
Diagnose und ganz schneller Tod.
Und,
was ich mich für ihn immer noch freut, dass er da nicht durch jahrelange durch musste.
Ja.
Aber ich weiß noch, dass ich das kurz danach hatte, dass wenn ich irgendwo spazieren ging und plötzlich war da eine Blume, dass ich da sagte, Dankeschön.
Okay.
Und ich dachte, wo kommt denn das jetzt her? Das war nicht von mir geplant. Und dann erzählte mir eine Freundin, die ihren Mann verloren hat, dasselbe.
Okay.
Und dann hat mir vor kurzem meine Freundin, die ihr Kind verloren hat, erzählt, dass sie immer denkt, der kommt sie als Rotkehlchen besuchen. Und das, natürlich kann man das alles abtun, aber die Geschichten, die man von Menschen hört, die dem Tod begegnet sind, sind sehr interessant. Die sind so ein bisschen Richtung Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren, nicht? Dass der Bruder immer kommt als Vogel ans Fenster und dass man danach in eine andere Welt kommt, die ist auch nicht idyllisch, da wird es auch wieder schwer.
Gab es viel Tod bei Astrid Lindgren in den Geschichten?
Ja.
Schon, oder?
Nicht?
Ich meine, das verbinde
Astrid
ich mit ihr.
Astrid wurde sehr kritisiert, ja, für Brüder Löwenherz, nicht? Sie würde alle Kinder zum Selbstmord verführen, wurde ihr damals gesagt. Ja, solche Sachen äußern Erwachsene dann, die vergessen haben, wie man als Kind war. Also, und im Lindgren-Museum endet diese fiktive Zugfahrt, die man so durch ihre Geschichten machen kann, mit den Brüdern Löwenherz. Und da musste sie wohl kämpfen. Die haben gesagt, du Astrid, du kannst doch jetzt nicht mit den Löwenherzbrüdern enden, mit dem Tod. Da sagt sie, ja genau da enden wir und da werden wir nirgendwo anders enden. Und
sie konnte sich durchsetzen auf jeden Fall. Ach guck mal, was ist denn für dich, seitdem dein Mann damals gestorben ist, auch innerhalb relativ kurzer Zeit, was ist denn seitdem für dich anders, auch in Bezug auf den Tod?
Interessanterweise glaube ich nicht in Bezug auf den Tod. Denn ich war damals gerade ja Tintentod am Schreiben. Viele dachten, ich hätte das nach dem Tod meines Mannes geschrieben. Das ist nicht wahr. Ich hatte das vorher geschrieben. Ich muss, als ob das Buch schon was wusste, was ich noch nicht wusste. Das passiert uns als Schriftsteller ab und zu, ist manchmal sehr unheimlich. Na, man will ja nichts herbeischreiben.
Nein.
Nicht? Nein, aber das Buch weiß manchmal schon was, was man selbst noch nicht wusste. Gut, ich hatte das also geschrieben und da gab es eine Szene, wo die Roxane über Staubfänger nachdenkt als ihren, wie sie denkt, toten Mann.
Ja.
Und, nein, als er stirbt, genau. Da hatte ich eine Seite, wo sie sagt, dass sie nicht weiß, wie sie weiterleben soll. Sowas in die Richtung. Es war der einzige Satz, den ich ändern musste.
Ja.
Weil ich wusste, wie ich weiterleben würde. Das lernt man schnell. Man lernt, da sind die Kinder. Man lernt, man wird ihn nicht in Traurigkeit ertränken, sondern in Freundschaft, mit Freundschaft umgeben. Ich habe all meine Freunde aufgerufen, mir jetzt zu helfen.
Cool.
Und es gibt so einen schönen Satz, den mal ein Freund von mir gesagt hat, als ich großen Liebeskummer hatte. Da hat er gesagt, Cornelia, deine Freunde haben gerade einen Kreis um dich gebildet und jetzt ziehen sie die Schwerter.
Oh Gott.
Und ich hatte so richtig das Gefühl, um mich rum steht dieser Kreis und alle machen so, wusch, kommt der Säbel aus der. Und ich spürte mich so beschützt. Und ich habe diesen Kreis von Freunden um mich rum stehen. Und ich gehe auch in so einen Kreis für alle meine Freunde.
Ja.
Und das hat mir der Tod meines Mannes geschenkt. Dieses Verständnis, weil vorher war das eigentlich immer so genug, nicht? Man war in der Beziehung, wir haben ja auch alles zusammen gemacht. Und plötzlich musste diese unglaubliche Lücke, diese gefüllt werden für meine Kinder auch, damit die nicht in Traurigkeit aufwuchsen. Und da kamen dann die Freunde. Und seitdem ist für mich wirklich Freundschaft das Kostbarste auf der Welt.
Das klingt schon so italienisch einfach auch nach dieser Gemeinschaft. Einfach
ich zappel ja auch immer mit den Händen,
die Freunde,
wie du das
die dann,
jetzt siehst, die Hörer nicht sehen. Ich bin in der Hinsicht immer Italiener. Also,
nein, aber die Freunde, die dann einfach kommen, dieses Gemeinschaftsgefühl, was du sogar in Amerika vielleicht noch mehr hast als in Deutschland, weil man sich so gerade um die älteren Menschen einfach auch sehr viel kümmert.
Das Kümmern ist in Amerika
also,
sehr stark.
Das schon, aber man lebt dann manchmal sehr weit voneinander entfernt. Das Land ist sehr groß.
Ja. Ja. Aber das ist wahr. Ich hatte das eine unglaubliche Erfahrung nach dem Tod meines Mannes. Die Schulen riefen sofort alle an. Wie kommen wir da zusammen durch, Cornelia? Was können wir jetzt machen? Da wurde meinen Kindern, wurden alle anderen Kinder vorgestellt, die Eltern verloren hatten. Da wurde in der Klasse meines Sohnes schrieb jedes Kind ein Gedicht über seinen Vater. Die Nachbarn brachten Pizza, damit ich nicht kochen muss. Die Freunde kamen und sagten, komm, wir fahren an den Strand. Ich habe sowas noch nie erlebt gehabt. Ich kannte das nicht aus Europa. Und ich weiß, ich habe mal hier von Kindern gehört, die ihre Eltern verloren, dass ihnen in der Schule verboten wurde, darüber zu reden.
Ja.
Wir sind jetzt hier in der Schule. Konzentriere dich jetzt mal auf deinen Unterricht. Ganz bestürzende, furchtbare Dinge, dass der Tod so ein Tabu ist, als ob man sich anstecken kann, nicht?
Ja.
Wir gehen jetzt mal. Und das ist in den USA nicht.
Und die haben dann Gedichte geschrieben extra, ja. Alle nur, weil deine Kinder...
Haben sie
Kinder
ihm alle geschenkt, kriegt er dann das kleine Buch mit Gedichten, die sie alle zu seinem Vater geschrieben hatten.
Also, ach so, aber über den Vater, über deinen Mann.
Ja.
Alles klar, obwohl sie den vielleicht nicht kannten.
Hatten ihn vielleicht gesehen, wenn er Ben abholte.
Und haben ein Gedicht geschrieben.
Haben sie alle kleine... Das war so... Also Amerika, das habe ich eben auch damals in Sandy Hook erlebt, als ich da hinkam. Da waren dann die Trosthunde geholt worden und da sprach man über dieses Entsetzen. Die Amerikaner werden nicht sprachlos. Die versuchen, Furchtbares zu lindern. Manchmal gehen die zu weit, weil sie hoffen, sie könnten alles heilen.
Ja.
Sie denken, sie können die ganze Welt heilen, so ungefähr. Na gut, Herr Trump ist noch was anderes, nicht? Aber die guten Amerikaner.
Ja.
Die glauben einfach, sie können das ganze Leid aus der Welt schaffen. Und manchmal ist das halt auch eine Illusion.
Mhm.
Aber der Versuch ist so kostbar und nützt einem so sehr.
Ja.
Und ich weiß noch, der Lehrer kam immer zu mir und sagte, Cornelia, can I introduce a very special girl to you? Und dann wusste ich, die hatte einen Geschwister verloren. Und jedes Mal hatte das dann auf diese bezaubernde Weise gemacht. Und das war einfach so, dass ich dachte, mein Gott, da haben die Kinder ein Glück.
Ja.
Dass sie so aufgefangen werden jetzt in diesem entsetzlichen, sehr entsetzlichen, diese ganze kleine Stadt, diese Bilderbuchstadt. An der Ostküste war natürlich für alle Zeit traumatisiert. Die Schule ist auch nie wieder eröffnet worden. Das hatten sie erst gedacht, das können sie, aber das konnten sie nicht.
Aber was für ein Glück, dass da auch diese Frau ist, die diese Geschichten alle parat hat.
Ja.
Weißt du, ohne Witz jetzt, ne?
Ja.
Also.
Das ist eine schöne Aufgabe, die man da hat.
Oder?
Ne, dass man das Leid der Welt so ein bisschen,
ja,
dass man so ein bisschen trösten kann.
Darf ich dich noch eine Sache zu deinem Mann fragen?
Ja.
Als der die Nachricht damals erhalten hat, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Wie ist er damit umgegangen?
Das hieß ja nicht unheilbar. Das war es ja.
Nicht
Nein,
unheilbar.
Überhaupt nicht.
Ah.
Also ich habe nach der OP mit den Ärzten geredet und die haben alle gesagt, na, Cornelia. Und ich habe gesagt, how long? Und die haben gesagt, na. Wir haben alles gefunden, wir glauben, das ist okay, der kann noch ganz lange leben. Und dann habe ich es meinem Mann aber angemerkt. Der kam nämlich immer unheimlich schnell wieder auf die Füße und das tat er nicht. Und dann habe ich, ein Arzt hat mich dann zur Seite genommen und habe gesagt, jetzt sag mir mal, was denkst du denn, was das ist? Weil plötzlich konnte er auch schwer atmen. Und der Arzt hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann ist er in 2 Wochen tot.
Dieses letzte Aufbäumen des Körpers.
Der Arzt ist später von den anderen Ärzten sehr dafür kritisiert worden, dass er das zu mir gesagt hat, weil die anderen immer noch sagten, ne, die dürfen jetzt noch nicht denken, der Kampf ist aufgegeben. Und das habe ich ihnen sehr übel genommen, den anderen Ärzten dann, obwohl ich die sehr mochte.
Mhm.
Weil ich habe gesagt, nein, der Kollege hier, der hat es richtig gemacht, denn der hat uns richtig eingeschätzt. Wir wollten die Wahrheit wissen. Ich musste zu meinem Mann gehen und ihm die Wahrheit sagen. Das schuldete ich ihm. Ich wusste, das will er. Und mein Mann hatte eine große Furchtlosigkeit, wenn es um den Tod ging. Ja.
Gott, ja.
Das ist nicht so, dass ihm das leicht fiel. Das ist nicht so, dass er seine Kinder gerne verließ.
Gottes Willen,
aber mein Mann hatte eine ganz, ganz große Stärke in sich immer und Furchtlosigkeit. Und das Furchtbarste war dann, nach Hause zu fahren und den Kindern das zu erzählen. Das werde ich heute immer sagen, war der schrecklichste Moment meines Lebens.
Ja. Ne?
Also.
Ein Freund habe ich auch, der ist dem, und ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, der ist ihm mit einer unglaublichen Neugierde entgegengetreten. Und er hat es auch wirklich so formuliert, ich bin neugierig auf was da kommt.
Ja.
Aber ich konnte es trotzdem nicht nachvollziehen.
Ja.
Das ist vielleicht die schrecklichste Situation, die ich mir vorstellen kann, dass man eine Diagnose bekommt, eine tödliche Diagnose.
Ja.
Und ich frage mich, wie verbringe ich jetzt noch die Zeit? Wie geht es mir in dieser Zeit? Diese Unbekannte, die erscheint mir so furchtbar, brutal.
Aber da liest du ja immer wieder, dass die Menschen da seltsamerweise gar kein Problem mit haben, sondern oft denn das Leben plötzlich als sehr erfüllt empfinden, weil sie es jeden Moment leben. Da gibt's ja die wildesten Berichte drüber, nicht? Wie du plötzlich den Moment schätzt und sagst, mein Gott, dafür brauchst du jetzt eine tödliche Diagnose, um das zu begreifen, wie kostbar das Leben ist.
Klar.
Ist aber bei vielen von uns so. Ich bin jetzt 67, komm, da ist alles Zugabe. Nicht?
Ja.
Also wir sind eigentlich nicht programmiert. Nein, Also unsere Körper sind, glaube ich, eigentlich so gedacht, so an die 60 zu kommen. Alles andere ist dann Zugabe. Nicht? Wunderbare Zugabe. Aber
früher dann, war das Zugabe, vor 40 Jahren vielleicht noch, aber nein, jetzt.
Da musst du, das ist jetzt auch wieder aus unserem also, sehr privilegierten kleinen Winkel der weißen Welt nicht. Ja. Aber doch, Zugabe. Ich kenne sehr viele Freunde, die schwere Krankheiten plötzlich haben mit Mitte 50. Ich kenne sehr viele Freunde, die plötzlich Arthritis im Knie haben und dann zu humpeln fangen. Das geht ja doch früher los, als man zugeben möchte. Nicht? Und das, es gibt, die Japaner haben diese wunderbare Sitte, wenn du 60 wirst, machen alle deine Freunde Papierkraniche, machen einen Vorhang, durch den gehst du und dann rufen sie Freiheit! Das heißt, mit 60 hast du deine Pflichten erfüllt, du hast deine Kinder großgezogen. So, jetzt kannst du mal machen, was du willst.
Aber die arbeiten auch schon noch länger, ne, als 60, die Amerikaner, oder?
Ich habe nur gelesen, dass das mit 60 passiert in Japan.
Ach, in Japan?
In Japan.
Ich habe komisch, also gerade Amerika gedacht.
Nein. In um Japan. Gottes Willen. In Amerika arbeiten sie bis 90.
Ja gut, aber die arbeiten,
aber auch
die arbeiten ja aber auch durch.
Ja. Also was aber auch was manchmal Befreiendes hat. Da gibt es das nicht, oh, ich muss jetzt in Retirement gehen, obwohl ich eine fantastische Professorin für Philosophie bin. Nein, da kannst du auch mit 85 noch unterrichten und jeder wird schätzen, dass du das tust. Das ist was, das finde ich teilweise in Amerika sehr schön. Ich habe gerade gelesen, dass in Amerika verstärkt Frauen zwischen 70 und 80 wieder zurück in den Beruf gehen.
Okay.
Weil sie sagen, mein Gott, ich habe doch so viel gelernt, warum soll ich das denn nicht mehr benutzen?
Ja, ist ja auch so. Na, man muss halt Spaß dran haben, also niemand muss jetzt dazu gezwungen werden.
Nein,
aber gerade wenn man Spaß hat,
ja,
aber da kommen wir vielleicht in Deutschland ja auch so langsam hin.
Oder?
Dass man später wieder noch arbeiten darf.
Das also
ist
doch auch eine Verschwendung von Potenzial in einer Gesellschaft, nicht?
Erst recht, wenn wir dann doch 100 werden,
ja.
Mit 40 Jahren Bonus.
Nicht. Oh Gott, das wird aber langweilig, das hoffe ich ja wohl nicht.
Magst du nicht 100 werden?
Nein. Der Körper wird nicht besser. Das heißt, ich habe doch keine Lust nachher. Nein.
Aber es gibt doch 100-Jährige, die aus dem Fenster noch steigen.
Ja, das werde ich, glaube ich, nicht sein. Ich bin ja immer so faul gewesen, was Sport betrifft und so, weißt du. Also das glaube ich nicht.
Du hast mich auf eine kleine Idee gebracht noch, weil du gerade von diesen wunderbaren kleinen Gedichten gesprochen hast, die die ganzen Kinder dort aus der Schule dann geschrieben haben, auch für deinen Sohn.
Ja.
Und glücklicherweise ist das auch heute in der deutschen Schule ja eine Tradition, sogenannte Elfchen zu schreiben. Kennst du Elfchen?
Nein, sag mir.
Cool. Das machen sie in der Schule nämlich.
Es klingelt irgendwas so ganz im Hinterkopf, aber erklär mir.
Okay, dann musst du jetzt gleich ein Elfchen schreiben.
Oh mein Gott.
Nein, es ist gar nicht schlimm. Und zwar, das ist ein Gedicht, das besteht aus 11 Worten in 5 Zeilen.
Oh mein Gott.
Ja, und es, also in der ersten Zeile steht das Thema des Gedichts. In der zweiten wird es mit 2 Worten etwas näher beschrieben. In der dritten Zeile mit 3 Worten, was denn jetzt genau passiert. In der vierten Zeile erfährt der Leser, was die Autorin, der Autor darüber denkt oder fühlt. Und in der fünften wird es mit einem Wort abgeschlossen, das sozusagen die Stimmung des Gedichts zusammenfasst.
Ja, aber das geht doch nicht jetzt mal eben machen.
Doch, das geht.
Das geht nicht.
Okay, wir versuchen es einfach mal.
Okay.
Du hast Fantasie. Also, wir brauchen ein Thema für ein Gedicht.
Freude.
Okay, Freude. So, in 2 Zeilen 2 Wörter, die Freude etwas näher beschreiben.
Ist bunt.
Okay, du führst den Satz sozusagen fort. Oder können wir in buntes irgendwas, dass der Satz für sich alleine steht?
Ach so.
Vielleicht bunt.
Freude. Oh Gott.
Ja, jetzt wirst du noch herausgefordert.
Ich dachte, ich kann jetzt Freude ist bunt sagen. Nein,
du,
das kann man nicht.
Theoretisch kannst du es auch sagen. Freude ist bunt, das geht schon.
Ja.
Manchmal finde ich noch schöner, wenn die zweite Zeile...
Freude bunt und klingend.
Nach dem bunt klingt, es dürfen ja nur 2 Wörter sein. Aber ich finde bunt klingt total genial. Jetzt sind wir in der dritten Zeile mit 3 Wörtern. Etwas passiert. Also eine Situation, irgendeine Handlung.
Wie viele Worte?
3 Wörter nur. Bisher haben wir Freude.
Bunt lässt mich tanzen.
Klingend. Lässt mich tanzen. Jetzt in 4 Worten, was die Autorin fühlt oder denkt.
Füllt mir das Herz.
Füll mir das Herz. Und jetzt mit einem einzigen Wort die Stimmung des Gedichts zusammenfassen.
Wunderbar.
Okay, wunderbar. So, damit hast du ein kleines... Es ist dein erstes Elfchen,
ja,
mein
so
Gott.
Ja, erstes, das merkt man ihm auch an.
Freude, bunt klingend, lässt mich tanzen, füll mir das Herz, wunderbar. So,
ja, das ist jetzt der zweite Teil holpert sehr, aber okay, gut.
Ja, gut, aber wie gesagt, das ist ja nur dieser erste Entwurf. Ja. Ich danke dir.
Das machen die Kinder.
Ja, genau, und sowas ist, ich kenne das erst seit einem halben Jahr.
Das ist ja fantastisch.
Jemand dieses Elfchen.
Ich werde das jetzt üben. Ja.
Und es gibt da wirklich ganz, ganz, ganz schöne.
Das ist ganz schön.
Wenn man Zeit hat und jetzt nicht so gerade dazu gezwungen wird, das zu machen, dann ist das doch was anderes. Beschreibe deine Kindheit in einem Bild. Denn du bist ja auch eine, die liebt IllustratorInnen, du lädst sie gerne zu dir an. Ich glaube, so hat sie auch angefangen, oder? In deiner Residence da. Die ersten waren, glaube ich,
vor
allem
auch so Zeichnerin.
Wie viele
Worte darf denn das Bild haben?
Das Bild darf 100 Worte haben.
Ich sitze unter einem kleinen Mandelbaum zwischen den runterhängenden Zweigen und die rosa Blüten kommen von überall und umgeben mich. Das ist für mich immer das Bild meiner Kindheit, an das ich mich...
Echt? Ja. Norddeutscher Himmel dann?
Also. Ja, westfälischer Himmel, aber ach, nee, den sah ich ja gar nicht.
Ich will dich immer nach Hamburg tun. Natürlich, du kommst ja aus Dorsten, oder wo kommst du her?
Ja. Ich sehe nur die Blüten. Und ich glaube, das hat damals schon gezeigt, wie versessen ich auf Pflanzen bin, dass ich mich daran erinnere. Es gab so einen kleinen Baum, war das, in dem Hintergarten meiner Vermieter. Also wir hatten nur eine Mietwohnung. Und ich weiß, ich saß da drunter und da fielen diese ganzen Blüten und da waren die alle um mich rum. Und das war so unglaublich. Das ist, ja.
Also Pflanzen waren immer schon groß bei dir.
Ja.
Während du vermutlich, sage ich mal, die Nachtfalter, über die du auch ein ganzes Buch geschrieben hast, hast du vermutlich erst in Italien für dich entdeckt, oder?
Die habe ich erst da und da hat mich die Jessica Frasch, die das illustriert hat, das Buch, eigentlich erst darauf aufmerksam gemacht. Weil die so wunderschöne Falter malte. Und dann habe ich die Namen gesehen. Ich meine, die haben ja so unglaubliche Namen, nicht?
Ja.
Und da war ich dann natürlich als Geschichtenerzählerin verzaubert.
Ja, der Isabella-Spinner zum Beispiel. Der hat doch so diese krassen Flügel.
Ja.
Kirchenfenster aussehen, so, ne?
Nicht?
Der Isabella-Spinner.
Ja. Und dann hat mir gestern noch eine geschickt, die ich noch nie gesehen hatte. Die sucht immer noch Motten überall. Und wir machen jetzt als nächstes ein Buch zusammen über Tauben.
Oh, über Tauben.
Danach wirst du Tauben etwas anders sehen.
Interessant. Ich weiß, Tauben sind angeblich so wertvoll. Es gibt ja auch viele Menschen, die kümmern sich um die Tauben, die pflegen die Tauben. Und da bin ich heute Morgen über den Bahnhof wieder gegangen und habe meinen Koffer wirklich nur zwischen Taubenkacke, und wir reden vom Bahnhof in Lübeck, Taubenkacke manövrieren müssen. Und da habe ich gesagt, ach, ich weiß nicht, Tauben sind vielleicht auch nicht so cool.
Ich werde versuchen, dich umzustimmen. Okay? Sie hat schon hunderte von Taubenarten gefunden und wir müssen uns ja beschränken auf 15 oder so. Und dann machen wir eins noch über Quallen.
Quallen?
Das sind ja auch so gehasste Tiere oft.
Ja.
Nicht? In heißen ja auf Englisch Jellyfish, das ist ja viel netter, nicht?
Das ist mein liebstes Foto von meiner Tochter und ich habe es da, wenn sie anruft. Ah, schade. Kann ich sie? Nee. Und das ist das. Ach, ich krieg das Bild leider nicht. Und das ist so ein geiles Bild, weil sie hat eine Qualle wie so eine Badekappe über dem Kopf. Und das ist mein liebstes Bild. Und wenn meine Tochter, die über 20 ist, heute schon, wenn ich mit ihr telefoniere, habe ich immer dieses Bild, wie sie 9 Jahre alt ist und diese Qualle über dem Kopf hat, wie so eine Mütze.
Und dann wird das fantastisch.
Also insofern, Quallen können auch tatsächlich faszinierend sein.
Ja.
Was ist mit dem Totenkopfschwärmer? Was ist an dem so besonders? Sieht der aus wie ein Totenkopf?
Der hat Muster auf den Flügeln, die für Menschen wie Totenköpfe aussehen. Man vermutet, dass sie für Vögel eher wie Raubtieraugen aussehen, Schlangenaugen aussehen.
Okay.
Und die Motte sich schützt durch dieses Muster. Aber wir natürlich assoziieren sofort, ne, Totenkopf, und das ist doch bestimmt.
Ja,
und dann wurde der auch noch von Dalí verändert für das Poster von Das Schweigen der Lämmer und ja.
Wann hast du zuletzt einen chinesischen Mondspinner gesehen?
Ach, leider noch nie. Und ich
sogar
bin natürlich nicht jemand, der sich einen getrockneten bestellen würde oder eine Raupe, die ich dann noch schlüpfen lasse.
Gibt es den möglicherweise auch bei dir, der Toskana?
Nein, ich glaube nicht.
Den gibt es wirklich nur in China.
Den gibt es, soweit ich weiß, nur dort.
China. Der kann irgendwas.
Aber das ist nicht. Aber du redest nicht jetzt von den Raupen, die Seide,
nee.
Denen wir Seide verdanken.
Nee. Der
guck mal, siehst du, das haben Jessica und ich bemerkt. Wir haben das alles gelernt, natürlich für dieses Buch. Aber wir müssen trotzdem immer mal wieder nachsehen, weil es so viel Information in so einem kleinen Buch ist.
Ja, ich
dass ich natürlich nicht dir jetzt einfach runterrattern kann, weil was jede Motte kann.
Ich weiß
aber
es auch nicht.
Ich bin sehr froh, dass ich es alles niedergeschrieben habe.
Einer hat irgendwie Fledermäuse verwirren können. Möglicherweise
ja,
war das der chinesische Mondspinner. Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, weil der hat diese Verlängerungen unten an den Flügeln.
Ja.
Und durch diese Verlängerung wird das Echolot von Fledermäusen verwirrt.
Ja, okay,
für uns sieht das einfach nur wunderschön aus, aber es hat einen Zweck.
Die können echt was. Ganz
oder
Schluss.
Tausende von Meilen fliegen. Ich meine, hast du das geglaubt, dass Motten das können?
Nein, ich bewundere ja schon Vögel, die im Fliegen schlafen
eben.
Können.
Und das,
Ich bitte dich. Also sehr schön. So, ganz zum Schluss eine kurze Autorvervollständigung. Du bist ja Autorin. Vervollständige ganz kurz diese Sätze. Die letzte Deadline, die ich nicht einhalten konnte, war?
Oh, ich glaube dieses Jahr.
Oh. Ich denke mal, Cornelia ist die Chefin. Die kann sich jede Deadline nehmen und die kann jede Deadline überschreiten, die sie möchte.
Eigentlich akzeptiere ich Deadlines nicht.
Okay. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, dann
fluche ich sehr laut.
Wirklich?
Und sehr ausfallend.
Mittlerweile auf Italienisch?
Ja, das ist ja manchmal sehr wirkungsvoll, aber oft auch auf Englisch. Ich würde eher auf Englisch fluchen, nehme ich an.
Was fluchst du denn dann? Also
Bloody Bastard.
Ich finde das so relativ harmlos irgendwie. So
das ist auch harmlos.
Ich finde
es
so bloody bastard.
Aber das klingt halt nur gut. Ich mag das B dann. Das ist so befriedigend, wenn ich das B dann vor mich hin blubbere. Aber das kann auch noch böser werden, ja.
Okay. Was euch sofort an meinem Auto auffallen würde, ist?
Ach, also ich habe jetzt Violetta. Das ist dann wie ein elektrischer Volvo.
Okay, Violetta.
Und ich musste
du hast
ihm
Namen gegeben.
Ja, natürlich. Alle meine Autos haben Namen. Ich habe aber, hatte mal ein Auto rosa, der hat eine Schleiereule auf den Flanke gemalt. Und das muss ich jetzt mal wieder machen. Da hatte ich bei den Valley People, die immer die Maseratis parkten und so. Wenn mein kleiner dreckiger Mercedes kam, mit der Schleiereule hatte ich das coolste Auto.
Ach, sehr schön. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Oh, ja, ich würde mir nie ein Tattoo zeigen.
Das ist mir schon klar.
Ist dir klar?
Ja, ich habe das gedacht.
Ja, danke.
Ja, ich habe gedacht, dass
das
du.
Das wäre eine Motte.
Das wäre eine Motte. Welche? Der Isabella-Spinner?
Oh, ja,
weil er so schön klingt.
Da wird es jetzt schon schwierig. Ich glaube, dass. Ach Gott, mein Gott, siehst du, mir fehlen heute die deutschen Worte. Entschuldigung.
Sag's
diese
auf Italienisch.
Wunderbare Motte, die wie ein kleiner Kolibri aussieht.
Okay, schön.
Es gibt eine Motte, die wirklich einen glauben lässt, dass wir Kolibris haben. Ja.
Und ganz zum Schluss ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
Jetzt kommt natürlich meine Besessenheit mit der Merlin-App.
Erzähl.
Du kennst die Merlin-App.
Kenne ich nicht.
Entwickelt von der Cornell University.
Okay, was
wenn
macht
ihr diese App habt und du hältst sie morgens um 7 aus deinem Fenster, sagt sie, welche Vögel du hörst.
Okay.
Und da würde ich sagen, dann ist das der Zaunkönig. Das weiß ich aber erst seit 6 Wochen, seit ich die Merlin-App habe. Vorher habe ich es nur zwitschern hören. Jetzt weiß ich, das ist der Zaunkönig. Das bringt die dir nämlich bei.
Sehr cool. Also, checke ich gleich aus.
Ja.
I'll check it out.
Ich sage nur, es ist eine Sucht. Ich warne dich jetzt schon.
Wirklich?
Du fängst an, Lebenslisten anzulichten, von wie viele Vögel du schon gehört hast. Du hörst jeden Morgen, oh, da, ja, nein, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Da war ein Kleiber dazwischen. Nein, den hatte ich ja gar nicht gehört. Ja, glaub mir, es verändert das Leben.
Ich bin neugierig. Ich muss das Gespräch an dieser Stelle abbrechen.
Ja.
Ich muss eine App runterladen.
Ich glaube, das musst du.
Cornelia, danke dir für die Begegnung. Es war wieder schön. Über das Leben zu sprechen und den Tod. Ja, und du schreibst jetzt gerade auch an diesem großen neuen Projekt, an dem du deine beiden großen Welten aus Reckless und aus der Tintenwelt zusammenführen wirst.
Ja.
Und das kommt in knapp 2 Jahren?
Ich nehme mal an, nächstes Jahr im Herbst.
Ja, gib eine Deadline, die du ignorieren kannst.
Die Deadline ist da, aber das Buch kann das alles zunichte machen. Ja.
Dann ganz lieben Dank.
Genieß
noch deine Tage hier in Deutschland zwischendurch mal und dann geht's wieder nach Italien und England und du bist ja jeden Monat
und
woanders.
Sonst wohin.
Ja. Bis die Tage wieder.
Bis die Tage, bitte sehr.
Bye bye.
Ich sag ganz herzlichen Dank, Christian.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Und nun noch eine kurze Programmvorschau.
Hallo, mein Name ist Bastian Pastewka und ich hätte einen Hinweis für Sie.
Ich brauche eine Spur.
Ja, Sir.
Wenn Sie Hörspiele mögen, genauer gesagt historische Hörspiele und noch genauer gesagt historische Kriminalhörspiele, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Kein Mucks.
Haben Sie ihn gehasst?
Ja.
Sind Sie sicher?
Nein.
Kein Mucks bringt Archivklassiker zum Staunen. Mal spannend, mal harmlos, mal unfreiwillig komisch.
Wurde sie mit dem Küchenhandtuch erdrosselt?
Es sieht so aus. Gut.
Wir greifen tief in die Archive. Kein Mucks, die neue Staffel, jeden Donnerstag mit dem Radiofundstück der Woche. Immer zuerst in ARD Sounds.
Ist das Ihre Hose?
Das ist eine Unterstellung.
Klassiker aus den Funkhäusern.
Wollte sie mich erschießen?
Aber da war er schon tot.
In Ihrem Lieblingspodcast
Kein Mucks, in dem Bastian Pastewka kenntnisreich und unterhaltsam historische Krimi-Hörspiele aus den Archivschätzen der ARD präsentiert.
Ich freue mich auf Sie. Viel Spaß und kein Mucks. Psst.